Ich bitte den Herrn noch um Gnade. Dann wollen wir in die letzten Verse einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du voller Gnade bist. Danke dir für dieses Camp. Danke, dass wir auch jetzt in dein Wort schauen dürfen. Bitte ich, Herr, dass wir nicht nur uns an die lange Nächte und an die Semitschke erinnern, sondern dass wir uns dein Wort in Erinnerung hängen bleibt, dass wir Männer und Frauen deines Wortes werden müssen. Amen. Wir kommen zum Ende vom Buch Prediger. Und wie enden gewöhnlich Märchen? Ich glaube, in jeder Sprache gibt es ein anderes Ende. Ich glaube, ich habe mal so eine Auflistung gesehen, wie es in unterschiedlichen Sprachen die Märchen enden. Das Buch Prediger endet aber nicht so. Das Buch Prediger endet so, wie es angefangen hat. Lasst uns dafür aufstehen und die Verse 8 bis 3 bis 14 lesen. Prediger Kapitel 12, die Verse 8 bis 14. O Seifenblasen der Seifenblasen, spricht der Prediger. Alles ist Seifenblasen. Okay, lesen wir aus der Schlachter. O Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist nichtig. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte auch dem Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen verborgen, sei es gut oder böse. Ihr dürft euch setzen. Am Ende vom Prediger sind wir genau dort angelangt, wo wir angefangen haben. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist Seifenblasen. Aber ich hoffe, dass wir uns währenddessen verändert haben. Die Welt ist immer noch nichtig. Ihr werdet immer noch sterben. Das Leben ist immer noch unfair. Das Ziel vom Buch Prediger ist, dass ihr aber anders herauskommt, dass ihr anders mit diesen Sachen umgeht. Und das sind sozusagen die letzten Sachen, die wir uns anschauen wollen, ist es, was machst du nach dem Camp? Das ist der Titel der Predigt heute. Was machst du nach dem Camp? Was machst du nach dem Camp? Und dazu wollen wir uns die Verse Kapitel 12, Vers 8 bis 14 anschauen. Was machst du nach dem Camp? Wir sind am Ende und das Buch Prediger ist auch am Ende und gibt uns die letzten Worte, wie wir jetzt handeln sollen und was wir tun sollen. Und wir werden uns so drei Sachen anschauen, die hoffentlich die Botschaft vom Buch Prediger bei euch tief verankern werden und auch euch ein Ziel für das Jahr geben. Nicht, dass das Heft vom Buch Prediger irgendwo in irgendeinen Schrank kommt und ihr vielleicht in 5 Jahren, wenn ihr umzieht, das findet und denkt, boah, oh, ich erinnere mich noch an das Camp. Sondern, dass ihr hinausgeht mit einer neuen Liebe für das Wort Gottes, mit einer Bereitschaft, das Wort zu studieren, ihr das Buch Prediger studiert und alle anderen 65 Bücher der Bibel mehr und mehr studiert. Und so gibt uns der Prediger 3 Sachen noch mit, und die wollen wir uns anschauen. Und zwar in den Versen 9 bis 10 ermutigt er uns, einen Geschmack für Weisheit zu entwickeln. Und dazu wollen wir uns das anschauen. Entwickle einen Geschmack für die Weisheit. Das ist 12, Vers 9 bis 10. Wir sollen einen Geschmack für die Weisheit entwickeln. Entwickle einen Geschmack für die Weisheit. In Vers 9 und 10 heißt es, und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger sucht gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Hier in diesem Abschluss redet der Prediger in der dritten Person von sich. Wenn wir heute in der dritten Person von uns reden würden, würden wir uns ein paar komisch anschauen. Damals war das aber ein gängiges stilistisches Stilmittel, das man verwendet hat, um einen Abschluss zu machen. So vor allem die Einleitung und das Ende oder in gewissen Punkten, dass man in der dritten Person von sich selbst geredet hat. Nicht um auf die Aufmerksamkeit sich zu ziehen, sondern einen guten Abschluss zu finden. Und so lesen wir zuerst in Vers 9, dass die Worte vom Prediger wirklich wahr sind. Die Weisheit, die uns hier lehrt, ist wahr. Also der Prediger war weise, Salomo hat Weisheit von Gott bekommen. Und er war nicht nur einfach weise und der schlauste Mann auf der Erde, sondern er hat auch diese Weisheit weitergegeben. Vers 9, schaut mal, er lehrte das Volk. Was er gelernt hat, das hat er auch anderen weitergegeben. Und das hängt immer zusammen. Und ihr Männer, wenn ihr Prediger werden wollt, sind das zwei Sachen, die Hand in Hand gehen. Man kann nicht Prediger werden nur durch vieles Lernen, sondern indem man klein anfängt, anderen Wahrheiten aus Gottes Wort weiterzugeben. Wenn ihr euch zusammen trefft und ein Spiel macht oder irgendwas zusammen unterwegs seid, versucht, anderen Gottes Wort zu erklären. Und ihr werdet sehen, ob Gott euch die Gnade gegeben hat, dass ihr anderen auch lehren könnt. Man fängt nicht mit Predigen an, indem man einfach eine Predigt schreibt und irgendwann, ja, das ist jetzt meine Predigt, sondern indem man lernt und lehrt, indem man das weitergibt, was man gelernt hat. Und das, was der Prediger gemacht hat, er war weise, er lehrte, er wog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Er hat viel Zeit sich genommen, zu verstehen, worum geht es wirklich. Es ist nicht nur einfach so grob zusammengefasste ChatGPT-Antwort auf, was ist der Sinn des Lebens, sondern er hat sich wirklich viel Mühe gemacht, damit wir das Buch Prediger haben. Ein wahres und ein gutes Buch. Und dann Vers 10. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden. Und gefällige hört sich jetzt nicht so positiv an, oder? Gefällige Worte. Aber das, die Bedeutung davon ist so wie schöne Worte. Worte, die wohlklingend sind in den Ohren. Es geht nicht darum, dass er irgendwie das den Menschen gesagt hat, was sie hören wollten, sondern dass er die Wahrheit so schön wie möglich umrandet und gemacht hat. Und das ist tatsächlich etwas, was in unserer Kultur heute vollkommen fehlt. Wenn ihr heute moderne Häuser und Bauten anschaut, sind sie zwar funktional, aber richtig hässlich. Einfach Betonwände aufeinander geklatscht, irgendwelche Linien und Formen, aber keine Schönheit. Während man so Altbauten anschaut, vielleicht sind sie heute nicht mehr so ganz praktisch, aber die sehen wunderschön aus. Einfach vom Stil und von der Form und von den ganzen Sachen. Und das, was der Prediger hier macht, er nimmt diese Worte der Wahrheit und verpackt sie schön. Er nimmt sich die Mühe, nicht nur Wahrheit in irgendwelchen Sachen zu sagen, sondern sie richtig und schön zu formulieren. Und natürlich auch die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Also schön, aber trotzdem zielgerichtet und wahr. Und wenn wir das Buch Prediger gelesen haben, sollte unser Ziel sein, dass wir diese Worte als wahr und schön empfinden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch manchmal ist, aber manchmal gibt es so Bücher in der Bibel oder auch das Buch Prediger, wo du liest und denkst so, gut, das ist nicht etwas, was ich in meiner freien Zeit gerne lesen würde. Oder? Wenn du die Wahl hättest zwischen YouTube und dem Buch Prediger, freiwillig würden wir wahrscheinlich eher zu YouTube greifen, oder? Wenn wir nicht wüssten, wir müssten das Buch Prediger lesen. Also unser Geschmack heutzutage ist leider verdorben. Wir haben viel zu wenig einen Geschmack für die schönen Worte, die der Prediger uns aufgeschrieben hat. Wir haben keinen Geschmack für die Köstlichkeiten von Gottes Wort. Also nicht gar keinen Geschmack. Ihr seid hier und ich habe etwas mitgenommen. Aber unser Geschmack ist echt verdorben. Und jetzt die Frage, wie trainiert man Geschmack? Durch Essen. Und vielleicht gewisse Sachen aus dem Essensplan streichen. Meine Frau ist so diszipliniert, sie hat Zucker aus ihrem Leben gestrichen, die Süßigkeiten. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Und wenn man so auf Süßigkeiten aus ist, schmecken dann viele andere Sachen nicht mehr. Aber wenn man sich streicht, gewinnt man einen neuen Geschmack für die anderen Sachen im Leben. Und wir sind so verwöhnt von YouTube-Videos und von einfacher Unterhaltung, von Berieseln lassen, von Podcasts und von allen möglichen Sachen, dass wir gar keinen Geschmack haben für die schmackhafte Nahrung, für das gute Fleisch im Buch Prediger. Wir wollen nur seichtes, oberflächliches Zeug. Und so will ich euch ermutigen, entwickle einen Geschmack für die Weisheit. Gott hat es bewusst so gemacht, dass er uns Worte mitgegeben hat, aufgeschrieben, die man studieren, die man beobachten muss. Hätte Gott es so machen können, dass Jesus Christus 2000 Jahre später gekommen ist, als er gekommen ist, und alles, was wir von Jesus hätten, wären 50 YouTube-Videos in 17 Minuten Videos mit ganz vielen Memes und guter Musik und allen möglichen. Hätte es Jesus machen können? Absolut. Wir könnten keine Bibel haben, sondern nur Memes-Videos von Jesus. Und hätte uns die ganze Botschaft bringen können von dem Evangelium. Hat er aber nicht gemacht. Warum? Weil Gott genau wusste, was wir brauchen. Wir brauchen Worte. Und so interessant und lecker Videos und Filme und alles Mögliche ist, sollte unser Geschmack gegründet sein im Lesen von Gottes Wort. Und wenn du sagst, naja, ich bin nicht der Typ, der so gerne liest, dann solltest du anfangen zu lesen. Stell dir vor, du bist verliebt und du kriegst einen Liebesbrief von deinem Herzensschwarm und du öffnest es und siehst so, boah, das ist doppelt, also zwei Seiten, voll beschrieben, klein geschrieben. Und denkst, boah, das ist ein bisschen viel. Am nächsten Tag trefft ihr euch und sie fragt, na und, wie hat der Brief dir gefallen? Du so, naja, weißt du, ich bin nicht so der Lesertyp. Ich mag nicht so gerne lesen. Ja, kannst du dich ein bisschen kürzer fassen? Also ich denke, die Beziehung würde da ein abruptes Ende finden. Aber wie können wir uns da wagen, mit Gott so umzugehen und sagen, Gott, ja, die Bibel ist ein bisschen zu lang für mich. Ich würde gerne das lieber in Videoform haben. Gott, der Schöpfer des Universums, der sein Leben für uns gegeben hat, hat uns seine Worte, seine Gedanken, sein Herz aufgeschrieben. Und hat es bewusst nicht wie eine Kascha gemacht, das einfach nur runterzuschlingen wäre. Sondern es ist gutes Essen. Okay, Kascha ist auch gutes Essen. Aber es ist festes Essen, das man verdauen muss, das man kauen muss. Und so will ich euch ermutigen, entwickle einen Geschmack für die Weisheit. Indem du ein Leser wirst, indem du immer wieder die Bibel liest, indem du Bücher liest, die Bibel erklären. Und das denke ich tatsächlich auch eine Gnade Gottes, dass wir unterschiedliche Menschen der Kirchengeschichte haben und um uns herum, die sozusagen das Wort Gottes studieren und versuchen uns das zu erklären, uns das noch mehr schmackhafter zu machen. Fang an zu lesen. Christliche Bücher sind Bücher, die Bibel erklären oder gewisse Themen aus der Bibel, die euch verstehen, was die Bibel zu dem und dem Thema sagt. Es geht Hand in Hand. Du musst nicht sagen, naja, ich will die Bibel mehr lesen, deswegen lese ich keine Bücher. Man kann auch natürlich so viele Bücher lesen, dass man die Bibel nicht mehr liest. Die Gefahr gibt es auch. Ich weiß nicht, ob jemand in der Gefahr hier steht, aber ich vermute eher weniger. Und wir müssen Gottes Wort liebgewinnen. Eine Anwendung, die ich dir mitgeben kann, ist, dass du dir heute beim Abbau oder auf dem Weg nach Hause überlegst, was kann ich anderen aus dem Buch Prediger erzählen? Was kann ich dem anderen, was ich heute in diesem Camp gelernt habe, weitergeben? Und du machst dir Gedanken, das Thema über Freundschaft, das hat richtig reingehauen bei mir. Beim nächsten Treffen mit meinen Freunden, Freundinnen werde ich ihnen erzählen, wie krass die Sachen sind, die ich gelernt habe. Und das ist auch eine Art und Weise, wie wir Geschmack entwickeln können, indem wir uns damit beschäftigen, versuchen, es anderen zu erklären. Und wenn wir versuchen, das anderen zu erklären, merken wir, oh, warte, das verstehe ich noch nicht und das verstehe ich noch nicht. Und dann macht man sich Gedanken und überlegt mir, wie kann ich das sagen, und da entwickeln wir einen Geschmack. Und so ist eine Hausaufgabe für euch. Erzählt etwas von dem Camp jemand anderem, der nicht dabei war, und was du dabei gelernt hast. Okay? Habt ihr das aufgeschrieben, die Hausaufgabe? In eurer To-Do-App, im Kalender? Okay. Der zweite Punkt. In den Kapitel 12, Vers 11 bis 12, haben wir verändere deinen Charakter durch das Wort. Verändere deinen Charakter durch das Wort. Komisch aus. Da fehlen ein paar Buchstaben. Verändere deinen Charakter durch das Wort. Schaut mal Vers 11 und 12. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über dies hinaus lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Salomo redet hier über die Worte. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln. Wer von euch kennt Treiberstacheln? Wahrscheinlich eher weniger. Damals in Israel war das so ein Stock mit ein bisschen, also nicht extrem spitzen Dornen, aber ein paar Dornen, die ein wenig wehtun, um die Tiere in Bewegung zu halten. Das heißt, damit hat man mit einem schönen Stupser Richtung Hintern den Tieren gesagt, dass sie sich weiter fortbewegen sollen. Mit einer Kuh kannst du lange diskutieren und hier erklären, warum sie sich fortbewegen sollte. Das bringt nicht so viel. Und so eine körperliche Ermutigung hat ihnen geholfen, dass sie sich in die richtige Richtung bewegt haben. Und die Worte im Prediger sind Treiberstacheln. Das sind Worte, die wehtun. Wenn man darüber nachdenkt, dass wir alle sterben werden, dass es Ungerechtigkeit gibt, dass Einsamkeit schlimm ist, dass falscher Gottesdienst gefährlich ist, dass man mit falschem Herzen zum Gottesdienst geht, dass Handy-WhatsApp-Nachrichten während dem Gottesdienst checken eine Sünde ist. Das sind harte Worte, das tut weh. Und dann denkt man, boah, warte, ich muss mein Leben neu prüfen. Es waren viele Momente beim Studieren des Buches Predigers, die haben mir wehgetan. Es waren Treiberstacheln, die mich herausgefordert haben und angetrieben haben. Und das ist, wozu das Buch da ist. Die Bibel ist nicht nur da, dass du sie liest. Das Gefährlichste, was du machen kannst, ist, den Vers des Tages von YouVersion zu lesen. Weil die Worte sind meistens dort nicht die Treiberstacheln, sondern versucht irgendwelche ermutigen Worte. Wir können sozusagen die Bibel so machen, das ist wie der Bibelbastelbogen. Sozusagen, ich habe eine Bibel und ich mache die Verse raus, die mir nicht gefallen, und ich bastel mir eine Bibel zurecht, wie sie mir passt. Ich nehme nur die schönen Sachen aus der Bibel heraus. Die Aufgabe von uns ist, die schönen und die ermutigenden Verse zu lesen, aber auch die warnenden Worte aus den Propheten, die Götzendienst warnen und die schrecklichen Folgen dessen aufzeichnen. Diese Verse tauchen da nicht bei Vers des Tages auf. Und die sind wichtig. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln. Wir brauchen die ganze Lehre der Schrift, die uns aufzeigt, was Wahrheit ist. Und dann die zweite Sache. Und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Wer hat schon mal ein Zeltchen wohl aufgebaut? Oder abgebaut? Was ist eine der wichtigsten Sachen für die Zelte? Die Heringe. Wozu sind die da? Genau. Und damals war es auch so. Du machst ein Zelt und du willst nicht, dass das Zelt zu einem Segelflugzeug wird. Also machst du Nägel rein. Rein, 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 und es bleibt stabil. Und das ist auch das Ziel von dem Buch Prediger. Es sind stabile Worte für uns. Sie geben uns Stabilität. Und es gibt eine Riesengefahr, dass wir ewige Studenten sein wollen. Dass wir immer mehr studieren wollen und zu verstehen, okay, ist die Evolution wahr, ist die Evolution nicht wahr? Was ist, also dass man nie zu Antworten kommt.
Aber das Buch Prediger gibt uns Antworten und es sind stabile Antworten, die eingeschlagen werden, Wahrheiten, die fix sind. Nicht nur, ich denke, es könnte so sein, dass das Leben vielleicht nichtig ist oder vielleicht auch nicht, sondern der Prediger ist glitzerklar und sagt, so ist das. Und das brauchen wir. Es gibt ja also auf Konferenzen Co. diese, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, letztes Jahr hatten wir auch viele Frage- und Antwortzeiten. Und es gibt in Amerika so eine Tendenz, dass man es nicht mehr Frage- und Antwortzeit nennt, sondern Frage- und Reaktionszeit. Oder nee, Question and Response, also Frage und... Was ist eine Response? Eine Rückmeldung. Frage und Rückmeldung. Warum sagen sie, naja, wir können ja nicht auf alle Fragen Antworten geben. Wir geben nur einfach das, was wir denken. Und die Tendenz ist heute immens da, dass wir sagen, naja, ich weiß nicht, was die Bibel genau sagt, sondern es könnte sein, wir müssen noch mehr studieren und dies und jenes. Aber so ist es nicht. Schaut mal in Vers 12. Die Warnung in Vers 12 ist nicht gegenüber, dass du weniger für die Schule lernen solltest, sondern, schaut mal in Vers 12. Und über über diese hinaus, lass dich warnen. Es gibt eine Warnung. Des vielen Büchermachen ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Er redet hier nicht davon, dass Schule anstrengend ist. Er redet davon, wenn du die Bibel nicht annimmst und über diese hinaus, also Gottes Wort sind Stacheln und Heringe, die fordern dich heraus und geben Stabilität. Aber wenn du darüber hinaus versuchst, alle möglichen Sachen zu verstehen, das ist ermüdend. Und ich kenne Menschen, die wirklich in diesen Weg gegangen sind, die haben gesagt, ja, ich muss noch diese Position lesen und auch die Gegenposition dazu lesen. Immer wieder Bücher, neue Bücher bestellt, um alle möglichen Positionen abzudenken und er ist nie zu einem Entschluss gekommen. Er hat immer und immer studiert, aber nie zu einer Antwort gekommen. Und das ist unglaublich gefährlich. Jemand hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wenn du den Mund öffnest zum Essen, hoffe ich, dass du ihn auch schließt zum Runterschlucken. Und manche Menschen gehen durch das Leben, sie wollen, ich will alles aufnehmen, alle möglichen Positionen aufnehmen und diese und jene Sichtweise, aber die kommen nie dazu, es runterzuschlucken. Ich glaube, ich bin auch zu müde, das zu verstehen. Ziel ist nicht immer auf der Suche zu bleiben, sondern auch zu einem Ende der Suche zu kommen. Und das ist, wozu das Buch Prediger ermutigt. Nicht ständig auf der Suche der Wahrheit, nach der Wahrheit zu sein, das wird ermüdend sein. Es werden viele Bücher geschrieben werden, die euch die Welt erklären wollen. Aber die Bibel gibt die endgültige Wahrheit. Das ist die Warnung in Vers 12. Des vielen Bücher machen ist kein Ende. 1 Million Bücher werden pro Jahr neu veröffentlicht und alle wollen die Welt erklären und sagen, was Wahrheit ist. Aber in der Bibel ist die endgültige Wahrheit, die dich motiviert und die dir Stabilität gibt. Und so will ich dich ermutigen, dass du heute auch eine Entscheidung triffst. Falls du irgendwo in einem Zwischenraum stehst und nicht weißt, bin ich Christ, bin ich nicht Christ, will ich dich ermutigen, dass du endlich eine Entscheidung triffst. So kann es nicht weitergehen, wenn du in einem Zwischen denkst, ja, vielleicht glaube ich nicht. Triff eine Entscheidung für Gott. Mach die Sache sicher. Und eine zweite Anwendung will ich mitgeben, dass du die Bibel nicht nur einfach liest, sondern mit Anwendung liest. Ein System, das mir unglaublich geholfen hat, sowohl bei Predigten als auch bei Bibellesen ist, dass du dir, wenn du den Text liest, nach 3 Sachen Ausschau hältst. Und dazu kann man 3 Symbole machen. Das eine ist eine Glühbirne. Das andere ist ein Fragezeichen. Das dritte ist ein Pfeil. Ganz einfache Symbole. Und du malst sie an den Rand deiner Bibel oder was du auch immer studierst, bei einer Predigt, genauso. Wenn du auf diese 3 Sachen achtest, wird es dir unglaublich helfen, etwas mehr aus der Bibel mitzunehmen. Du liest und überlegst, was ist neu, was habe ich bisher noch nicht entdeckt? Was sind coole Aussagen, coole Beobachtungen, coole Fakten, die ich bisher noch nie gesehen habe? Und dann malst du eine Glühbirne dazu und also einfach dieses Bewusstmachen, ich habe etwas entdeckt. Zweitens, wenn du Fragen hast, mal ein Fragezeichen dahinter. Und Fragen sind gut. Wenn du einen Bibeltext lesen kannst, ohne Fragen zu lesen, zu haben, dann hast du ihn nicht richtig gelesen. Dann hast du es nur überflogen. Dann ist es, also jeder Bibeltext wird bei dir Fragen erzeugen, sollte Fragen erzeugen. Es müssen Fragezeichen im Text sein. Und es ist gut so, dass man sich die Fragen einfach versteht. Ja, da ist eine Frage. Du wirst sie nicht sofort beantworten können, aber markiere, dass es eine Frage gibt. Und drittens, der dritte Punkt der Pfeil ist, markiere etwas, was du umsetzen willst. Vielleicht steht, da sollst du nicht lügen. Und du weißt, du hast ein Problem damit. Pfeil machen. Oder dankbar zu sein. Mach den Pfeil. Das ist, was du etwas umsetzen willst. Halte danach Ausschau. Lass dich deinen Charakter durch das Wort verändern. Gottes Wort ist eine Treiberstachel, die wehtut und dich motivieren will. Aber es sind auch sichere Wahrheiten, die dich stabilisieren werden. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Vers 13, 14. Richte deinen Blick gen Himmel. Richte deinen Blick. Richte deinen Blick Richtung Himmel. Ah, warte, wenn ich doch das umdrehe, ist so viel besser. Vers 13, 14. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, sei es gut oder böse. Der Prediger kommt hier zu dem Schluss und sagt, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Er sagt, das ist das Resultat von allem, was wir bisher studiert haben. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ich gebe euch hier nur eins malen und zwei. Zwei Aspekte. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Und diese Formulierung ist wichtig. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Spricht davon, dass das die Priorität in unserem Leben sein sollte. Unser Leben besteht nicht so daraus, okay, ich muss arbeiten. Ich muss meine Freizeit genießen, ich muss essen, ich muss irgendwie dann vielleicht auch noch irgendwas mit Gott zu tun haben, irgendwie die Bibel lesen. Und dass wir sozusagen so Bereiche in unserem Leben haben und Gott ist einfach nur ein Teil unseres Lebens. Also Arbeit, da hat Gott nichts zu sagen. Ob ich jetzt schwarz arbeite oder nicht, ob ich faul bin oder ob ich fleißig bin, das ist einfach eine Sache der Arbeit. Da hat Gott nichts zu sagen. Aber wenn es um Gottesdienst geht und irgendwie Gott vielleicht mal ein Lied zu singen oder ein christliches Lied zu hören, das ist der geistliche Bereich. Und in dieser Gefahr stehen wir sehr immens. Das, was im Schlafzimmer passiert, das geht Gott nichts an. Das, was auf der Arbeitsstelle passiert, geht Gott nichts an. Nur das, was vielleicht auf dem Camp passiert und vielleicht bei dem Gottesdienst, das geht Gott an. Das ist der Teil für Gott. Aber der Prediger sagt, das macht den ganzen Menschen aus. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, sollte die erste Priorität in allen Bereichen deines Lebens sein. Wenn du deinen Wecker stellst, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn du eine Klausur schreibst, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn du mit deinen Kumpeln quatscht, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn du einen Ehepartner auswählst, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn du meckern willst, fürchte Gott und halte seine Gebote und tu es nicht. Wenn du dein Essen auswählst, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn du, weiß nicht, welche Bereiche mir noch einfallen. Wenn du ein Auto wäscht, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das macht den ganzen Menschen aus. Das sollte die Grundeinstellung sein. Es gibt nicht so den geistlichen Bereich und dann gibt es den, wie kann ich mein Leben genießen. Sondern der geistliche Bereich soll unser ganzes Leben ausfüllen. Fürchte Gott und halte seine Gebote soll die erste Priorität sein. Warum? Die Begründung ist in Vers 14. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen verborgen, sei es gut oder böse. Bedenke. Jede Tat, jeder Gedanke, jedes Wort wird vor ein Gericht gebracht werden. Selbst wenn du ein Christ bist. Es ist nicht so, wenn du ein Christ bist, dann wird dein ganzes Strafregister gelöscht. Und niemand wird mehr wissen, was du getan hast. Selbst Christen werden ein Gericht kommen. Nicht, wo entschieden wird, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen, sondern ein Preisgericht. Alle unsere Werke werden offenbar werden am letzten Tag. Das heißt, wie du dein Auto gewaschen hast, wann du schlafen gegangen bist, wie viel Energies du getrunken hast oder wie viel nicht. Das wird alles am letzten Tag beurteilt werden. Und das sollte uns jetzt nicht in eine ängstliche Zitterhaltung bringen, oh nein, sondern es soll uns motivieren. Okay, jetzt die nächste Entscheidung, die ich machen werde. Wie werde ich mit der Person reden? Wie werde ich die Zelte abbauen? Wie werde ich die Klos putzen? Sollte mit einem Blick Richtung Himmel sein. Gott sieht das. Ich will mich vor Gott fürchten und seine Gebote halten. Gott ist hier. Und ich werde ihm Rechenschaft geben müssen. Das ist die richtige Einstellung, wie wir das Leben genießen können. Und das ist nicht eine Einstellung, wo man ängstlich hat, irgendwas zu machen. Sondern Gott ist ein liebender Gott, der uns für sich selbst gemacht hat, dass wir in den guten Werken wandeln, die uns vorbereitet hat. Und das ist eine unglaubliche Motivation, das Gute zu tun. Mir hilft das so häufig, wenn ich kurz davor bin, eine dumme Entscheidung zu treffen, irgendwie meine Zeit zu verplänen oder das Falsche zu tun oder mich über das beschweren, dann denke ich daran, dass diese Sache, das, was ich jetzt gerade entscheide, ich eines Tages dann wahrscheinlich so dabei stehen werde und das wird vorgelesen, das wird vorgetragen und ich werde dafür Rechenschaft geben müssen. Und das will ich nicht. Ich will nicht meine Zeit hier vergeuden auf der Erde. Ich weiß, dass Gott sieht und dass er mich liebt, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und deswegen will ich das nicht tun. Und wenn ich sündige, ist es meistens aus dem Grund, weil ich nicht an den Himmel gedacht habe. Weil ich nicht an Gott gedacht habe, weil ich Gott nicht gefürchtet habe und seine Gebote nicht gehalten habe. Weil ich nur an das Hier und Jetzt gedacht habe. So ist die Summe aller Lehre. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Ich will euch hier eine Ermutigung mitgeben. Das ist direkt nicht im Text, aber das ist, wie wir es umsetzen können, dass wir einander dabei helfen. Ich will euch zu Jüngerschaft ermutigen. Jüngerschaft ist vielleicht ein großer Begriff oder vielleicht hast du es noch nie gehört. Aber worum es geht, dass wir einander sehen, einander den Handschlag geben und sagen, lass uns einander helfen. Ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Ich will Gott fürchten, du willst Gott fürchten. Ich will seine Gebote halten, du willst seine Gebote halten. Kommt, lass uns zusammen machen. Wir versuchen das oft alleine zu tun, mit unseren Sünden alleine zu kämpfen. Versuchen selber mehr Bibel zu lesen. Versuchen selber mehr an Gott zu denken. Aber wir brauchen einander. Und ihr seid hier einige, also vom gleichen Geschlecht, will ich euch ermutigen, jemanden auszuwählen. Ja, Jungs mit Mädchen geht nicht Jüngerschaft, das geht schief. Erstmal heiraten, dann könnt ihr zusammen Jüngerschaft machen. Nicht zuerst Jüngerschaft und dann heiraten, das ist nicht so toll. Aber Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, gebt einander den Handschlag und sagt, lasst uns einander ermutigen. Komm, wir treffen uns einmal die Woche und wir quatschen für eine halbe Stunde, wie die Woche war. Wir beten für eine halbe Stunde, okay, danke, für 10 Minuten. Und wir lesen ein Buch. Wir lesen ein Bibelbuch. Wir lesen Gedanken für junge Männer. Wir lesen, was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Oder Lügen, die Frauen glauben. Und wir ermutigen einfach, einander voranzugehen. Einfach diese bewusste Erinnerung, fürchte Gott und halte seine Gebote, dass es bei uns im Herzen verankert ist. Weil nach dem Camp kann es so schnell kommen. Hier waren die Gefühle groß und ja, Gott und das Buch Prediger und alles. Und dann kommt der Alltag. Dann kommen die Klausuren, dann kommt dies und jenes. Und 3 Wochen später fragt man sich, warte, wollte ich nicht mehr Bibel lesen? Aber wenn ihr einander ermutigt und wenn Elias den Venia jede Woche, jeden Tag nervt und sagt, hast du schon Bibel gelesen? Das ist wieder eine Erinnerung daran. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Du hast jetzt einen Auftrag. Um 6 Uhr Venia anzurufen. Hast du schon Bibel gelesen? Du bist schon auf der Arbeit? Hat er schon gemacht? Sehr gut. Sehr gut. Ja, also ihr habt noch die Möglichkeit, euch zu verabreden, wer mit wem. Vielleicht auch jemand anderem, den ihr kennt, nicht übrigens beim Camp. Aber mutigt einander, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Ist jetzt nicht unbedingt im Buch Prediger, aber ich wollte damit das Camp abschließen, dass es nicht das Camp hier in Wolin bleibt. Was in Wolin passiert, bleibt in Wolin. Sondern was in Wolin passiert, soll über Wolin hinausgehen, dass wir das, was ihr angefangen habt, wo ihr vielleicht geistig ermutigt,
geworden seid und meine Sprache funktioniert nicht mehr, dass es darüber hinaus wächst und gedeiht und Gott damit verherrlicht. Amen. Lass uns noch aufstehen. Und wir springen erstmal, um wach zu werden. Kommt, einmal springen. Kein Morgensprung, na gut. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, danke für das Buch Prediger, danke, dass wir dich kennen und lieben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir mehr und mehr verstehen, was du uns in deinem Wort gegeben hast, dass wir die Treiberstacheln entdecken und dass sie uns wehtun und dass die eingeschlagenen Nägel uns Sicherheit und Halt geben, dass wir nicht hin und her getrieben werden von jedem Wind der Irrlehre, sondern dass wir feststehen in deinem Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass du hilfst, dass wir Jüngerschaften formen, dass wir einander ermutigen, einander ermahnen, aufeinander Acht geben, dass wir vorangehen, um dir die Ehre zu geben, weil du uns gemacht hast und wir unseren Blick immer Richtung Himmel lenken sollten. Amen.